Ja,
Hallo.
einen wunderschönen guten Morgen aus Hannover. Willkommen zu China Webinar Talkshow Xiaolong Wu. Wir diskutieren über managementrelevanten Themen für den deutschen Mittelstand bezüglich Geschäft in China und auch mit China. Immer aktuell, immer relevant und ganz wichtig, immer gut gelaunt. Und mein Name ist Xiaolong Wu, Ihr Moderator. Und heute haben wir folgende das Thema für Sie. Das ist Weihnachtsausgabe. Fast traditionell diskutiere ich mit China-Manager und Branchen bzw. Fachexperten über das abgelaufene Jahr oder fast abgelaufene Jahr. Und wir machen noch mal einen Blick nach vorne in das kommende Geschäftsjahr, in das kommende Jahr 2026. Und wir haben folgende Gäste für Sie eingeladen, die ich jetzt auch vorstellen werde. Und ich bin sehr froh, das ist eine sehr, sehr gute Runde in unserer letzten Ausgabe in 2026, 2025. Das Jahr ist ja wirklich schnell vorbeigezogen. Und insofern lassen wir uns dann die Zeit genießen, gemeinsam. Mein Erstgast ist Beatrix Kain. Und Beatrix ist Direktorin von Center Automotive Research und ist, was der Automotive-Markt angeht, in China die Expertin heute in deutschen Medien. Und sie war über 20 Jahre in China für die internationalen OEMs wie Volkswagen, BMW, Jaguar Land Rover tätig und im Bereich Marketing, international Marketing. Und gleichermaßen ist sie oder war sie auch in leitender Position in automotive-nahe Dienstleistungen und Beratungen tätig, wie in NTT Data, Maker Vision sowie Accenture. Und sie kennt die Entwicklung der, ja, der Industrie, Automotive-Industrie in China wirklich sehr, sehr gut aus. Und insbesondere mit der Perspektive Marketing, Messe und Veranstaltungen. Und ich bin sehr froh, Beatrice, dass du heute dabei bist. Und wir sehen dich heute leider nicht direkt mit Bild. Du bist in Deutschland, insofern die Bandbreite ist eine richtige Kennzahl. Da haben wir totales Verständnis und aber trotzdem, glaube ich, genießen wir die Zeit mit dir. Danke für deine Zeit.
Hallo, Shalom.
Mein
Go ahead. Sorry.
Kein Problem. Mein zweiter Gast, Frau Ding Yi. Frau Ding ist CFO von TÜV Nord, Greater China. Sie ist heute die Vertretung, aber eine sehr, sehr gute Vertretung von Herrn Zhen, CEO von TÜV Nord. Und Frau Ding hat nach ihrem Studium in Deutschland über 20 Jahre in leitender Funktion im Bereich Finanz und Administration für große Konzerne wie Siemens, Centotram, aber jetzt auf TÜV Nord tätig. Die Marktentwicklung der deutschen Industrie in China kennt sie wirklich ja sehr, sehr gut. Sie lässt sich nämlich von keiner Marketingaktion blenden. Sie kennt nämlich die nackte Zahl. Insofern freut mich sehr, Yi, dass du heute da bist.
Danke.
Mein dritter Gast ist fast ein Stammgast bei der Weihnachtsausgabe, der Christian Sommer, hat German Center mitgegründet und auch entscheidend geprägt, würde ich so bezeichnen. German Center ist für mich und viel mehr nur als ein Bürogebäude oder Bürozentrum für deutsche und chinesische Mittelstand. Und es verkörpert aber auch ein Stückchen Deutschland inmitten Shanghai. Auch dank Christian und seinem Team für das Engagement bei der ganzen Organisation viele, viele Veranstaltungen. Er kennt die Wirtschaftslage und Wirtschaftsentwicklung natürlich nicht nur durch seine exzellente Beobachtung der Wirtschaft, sondern auch durch sein Kerngeschäft, Vermietung und insbesondere Preisentwicklung der Büromarktes in China. Insofern haben wir heute wirklich drei interessante Perspektiven vom Marketing und von nackten Zahlen, von der Finanzzahl und aber von der Vermietung, was auch natürlich auch wichtig ist. Insofern, Christian, vielen Dank, dass du heute dabei bist. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder treffen.
Ja, vielen Dank. Einen vorweihlichen Gruß aus Shanghai. Freut mich sehr.
Hallo allerseits. Das war ein Eine kleine Umfahrt, jetzt geht's los. Ja, meine erste Frage geht an Beatrix. Beatrix, wie ist deine Vorweihnachtszeit? Musstest du viel Reise und viel über China erzählen oder wie ist deine Vorweihnachtszeit jetzt gelaufen?
Ja, hallo zusammen. Es ist gemischt von den Themen her. Also ja, schon viel unterwegs, ob von zu Hause in den Medien oder eben tatsächlich bei Konferenzen oder ähnlichen Veranstaltungen. Es geht immer natürlich bei mir um das Automobilgeschäft. Aber ich finde auch immer wieder einen Anlass, dann auf China mit einzugehen, da es eben natürlich auch ein gewisser Taktgeber ist. Es wird auch viel natürlich nach den Wettbewerbern gefragt, die aus China nun nach Europa drängen. Und da kann man eben auch sehr viel darüber erzählen. Es wird immer interessanter und ich denke, es wird auch interessant bleiben.
Ja, was ist dein wesentliches oder das wichtigste Ereignis in diesem Jahr, wahrscheinlich im Bereich Automotive-Branche, kannst du am meisten berichten für dich, das, was so prägend ist für das Jahr 2025?
Es ist eigentlich gar nicht mal nur ein Ereignis, aber es ist eine Ereigniskette, die natürlich von diesem vermaledeiten Rosengarten-Event, wann war das, der 10. April, ausgelöst worden ist. Natürlich insgesamt geht es um die Konkurrenz zwischen den USA und China und insgesamt der Politik seitens der Trump-Administration. Wie gesagt, das war die Verlautbarung der Zölle, die hier aufkam und dann eben sehr viel nach sich gezogen haben, entweder für die deutsche Automobilindustrie an sich natürlich, der Kampf um die Zölle, wohin geht es, wie hoch ist es, auch quasi die Einbußen, die natürlich durch die Strafzölle dann geschehen sind. Aber was dann danach kam, ist in einer Argumentationskette dann eben zu sehen, dass China sich dann eben auch dargestellt hat und gesagt, okay, wir haben die Rohstoffe, wir haben auch essentielle Teile, die dazugehören, Stichwort Chipkrise, um eben noch einmal ganz klar darzustellen, wie die Abhängigkeiten entweder aufgrund von geologischen Vorgaben sind, für die sogar China nichts kann, da sind sie halt mal geologisch gesegnet, aber eben auch die Machtstellung, die hier kommt und wo man jetzt nicht sagen kann, das hat keiner kommen sehen, sondern es ist dann eben auch quasi, ich denke, eine Reaktion dessen, wie eben aus Amerika die Strömungen dann kamen. Und das sieht man jetzt bis heute nachwirken, was auch wahrscheinlich den Besuch diverser Politiker dann sehr geprägt hat. Wie kann man hier eine Balance finden, nicht nur eben als der Bittsteller zu sein, sondern eben als der tatsächlich wichtige Handelspartner Europa, Schrägstrich Deutschland, der wir für China tatsächlich sind, was gerne auch nicht so ganz so gesehen oder dargestellt wird in den Medien oder auch von China selbst, um einfach hier keine offene Flanke zu zeigen. Also ich denke, es war eben Anfang im April, aber es geht insgesamt um diesen immer mehr eskalierenden Rivalitätskampf zwischen den USA und China.
Ja, danke für deine Beobachtung der großen Wetterlage zwischen USA und China. Und ich habe eher eine Frage von der Verbrauchersicht. Und es hat ja Konsequenzen mit sich. China darf nicht mehr, also ist vorsichtiger, was Export, oder chinesische Unternehmen ist vorsichtiger, was Export in die USA angeht. Heißt es ja im Umkehrschluss, wird immer mehr Druck geben seitens chinesischer Produzenten in Richtung Europa Produkte abzusetzen, auch im Bereich Automobil. Und ich als Verbraucher beobachte, dass in diesem Jahr 2025, dass der Verbrauchermarkt für chinesische Autos deutlich offener ist und man ist deutlich bereiter, Autos, insbesondere Elektroautos aus China zu kaufen. Und konntest du diesen Trend auch beobachten oder?
Man muss da ein bisschen tiefer gehen. Es ist ja durchaus natürlich etwas mehr Offenheit da. Das ist wirklich zu sehen. Das Schöne ist ja auch, dass es tatsächlich jetzt einen größeren Drang gibt hin zu Elektrofahrzeugen, dass wir vielleicht doch jetzt schneller zu diesem Tipping Point kommen, als vielleicht vorher noch angenommen und das sogar ohne die Prämie. Aber man muss dann auch ein bisschen mal schauen, wohin gehen eigentlich die Fahrzeuge. Und wenn man sich die Zahlen des KBA anschaut, sieht man, dass gerade BYD, die hier einen sehr, sehr großen Zuwachs zu verzeichnen hatten, dass das zu 85% gewerbliche Zulassungen sind. Das ist trotzdem, sind Autos auf der Straße, die vorwiegend, hoffe ich mal, E-Autos sind, aber auch sehr viele Plug-in-Hybrids, die ich jetzt nicht so toll finde. Es ist eben das BYD mit FinFaren, die sehr groß im Abo-Bereich sind oder anderen Flottengeschäften im Vermietbereich hier gute Verträge abgeschlossen hat und das hier das Ganze vorantreibt. Wie gesagt, das Schöne ist, dass es eben nun mal dann doch elektrifizierte Elektro- oder auch Elektrofahrzeuge sind. Aber so richtig den Weg zum Verbraucher, das würde ich sagen, das hat man noch nicht wirklich gefunden. Man sieht natürlich auch, dass Marken, die schon länger hier am Markt zu operieren versuchen, wie zum Beispiel NIO, nicht wirklich ankommen, trotzdem, dass mit eigentlich so die ältesten E-Fahrzeuge aus China auch sind. NIO ist seit 2014 generell im Markt, wunderschöne Autos, aber dann auch insgesamt zeigt sich gerade hier, wie schlecht teilweise die Marketing- oder Vertriebsstrategie und auch eben im Kundenservice-Strategie aufgebaut ist. Da gibt es eben noch viele Vorbehalte und viel Verbesserungsbedarf. Kommen werden sie auf jeden Fall und ich hoffe doch mehr im BEV-Bereich, auch wenn jetzt langsam mehr Verbrenner oder eben die Plug-in-Hybrids reinkommen. Das hat aber wahrscheinlich dann auch eben mit der Politik zu tun.
Ja, da hast du voll recht. Auch die chinesischen Unternehmen werden den europäischen Markt nicht einfach haben, wie umgekehrt ja auch. Lass uns mal den Blick wechseln und meine Frage an Christian. Wenn man jetzt mit unserer Zielgruppe, die deutsche KMU, mit ihrem China-Geschäft jetzt konzentriert, was ist für dich in 2025 die entscheidende Ereignisse und was kennzeichnet die Wandel von dem Markt für die deutschen Mittelstand in China? Was sind das für dich konkrete ein, zwei Trends oder ein, zwei Beobachtungen?
Ja, ich glaube, Beatrice hatte ja schon natürlich für Deutschland die wichtige Autoindustrie zusammengefasst. Insofern will ich da eigentlich nur noch mal hervorheben, was eben auch jenseits der Autoindustrie für mich der entscheidende Faktor ist, im Grunde sowohl in 25 wie aber auch in den nächsten Jahren, das ist der Preisverfall. Mhm. Wir haben einen Preisverfall, einen Preiskampf, der natürlich viele Ursachen hat. Auch da sind ja schon einige angesprochen worden, wenn ich eben im eigenen Markt nicht ausreichend Autos verkaufen kann, aus welchen Gründen auch immer. Es kann ja zu viel produziert werden, es kann aber auch einfach die Nachfrage stocken, es kann beides zusammenkommen. Dann gehe ich in Export. Ja, und wenn der Export aber auch nicht ausreicht, weil die Reaktion der Exportmärkte, ob es jetzt Amerika allein ist oder auch andere Märkte, dann reagieren oder, Ausblick 26 schon reagieren, vielleicht werden, dann ist das natürlich eine ganz schwierige Situation. Insofern würde ich tatsächlich den Preisverfall nennen, der eben auch jenseits der Autoindustrie, auch jenseits der Zulieferkette, das ist ja dann auch verständlich, wenn das Produkt weniger kostet, dann logischerweise geht der Druck runter auf die Zulieferkette. Die Zulieferer werden nicht bezahlt oder beziehungsweise wenn, dann sehr spät bezahlt. Das ist wie eine Art Kreditnahme, das ist auch der chinesische Regierung bekannt, versucht dagegen zu steuern, bislang ohne Erfolg, muss man sagen. Das heißt also, das ist ein Thema, was China beschäftigen wird, was die deutsche Industrie beschäftigt, denn wir können ja alle mit den Wellen einer ganz normalen Konjunktur umgehen. Es ist nun mal natürlich toll, wenn 30 Jahre lang nur Wachstum herrscht und dann womöglich noch Double Digit. So ist das Leben natürlich nicht. Das wissen alle, die im Geschäft sind, klar. Das heißt, wir können alle damit umgehen, wenn mal die Konjunktur nicht so gut ist. Wo wir aber eben große Schwierigkeiten haben, ist doch, wenn wir, egal was wir verkaufen, egal ob es B2B ist oder B2C, egal was wir verkaufen, letztlich keine Gewinne mehr machen oder die Konkurrenz so groß ist, dass in Teilen die Bereitschaft besteht, letztlich unter Eigenkosten in den Markt zu gehen. Und das ist in China natürlich besonders ausgeprägt, weil ich dort Staatsunternehmen habe. Ja, und wenn ich jetzt meinen Bereich Real Estate nehme, kann man sich ja vorstellen, da gibt es etliche Gebäude, die dann von der Stadt auch gebaut sind, aus gewissen Gründen. Und wenn die jetzt eben mal ein Jahr mietfrei geben, dann ist es logisch, dass ein kommerzieller Betreiber, egal wie profitabel er in der Vergangenheit war, da nicht mithalten kann. Also zusammengefasst, ich glaube, Preisverfall ist das Entscheidende und daran koppelt sich natürlich Konsumzurückhaltung, Frage, wie sieht es mit Investment aus, eine Unsicherheit, also Arbeitslosigkeit, also alles, was natürlich damit zusammenhängt, völlig klar, aber ich würde das Stichwort nochmal hervorheben, Preisverfall.
Ja, Preisverfall ist es ja natürlich nüchtern und Beatrice, du hast ja vorhin auch über die Unsicherheit in der global-galaktischen Beziehung China-USA berichtet. Jetzt brauchen wir doch ein bisschen gute Stimmung. Du musstest reisen. Also TÜV seid ihr ja sehr gut vernetzt mit unterschiedlichen Industriesektoren in China. Und wo lagen 2025 aus eurer Sicht die größten Wachstumschancen, vielleicht auch in unerwarteten Bereichen?
Ja, also wenn wir optimistisch sein wollen, dann kann ich auch ein paar gute Nachrichten bringen. Aber es war natürlich 2025 ein Jahr mit sehr vielen Turbulenzen. Beatrix hat es angesprochen und geopolitische Risiken und zolltechnische und wir hatten vorhin auch unter uns dreien die strukturellen Veränderungen angesprochen. Aber mitten dieser Turbulenzen gab es zumindest in Teilbereichen für uns als TÜV Nord auch noch Wachstumschancen. Also wir haben schon auch Bereichen, wo wir gut gewachsen sind. Also wir TÜV Nord, wir machen nicht nur Hauptuntersuchungen, wie man das kennt, sondern wir sind vor allem gerade international ein technischer Dienst. Wir testen, wir inspizieren und wir zertifizieren Managementsysteme, Produkte in vielen Bereichen und Branchen. Und unter diesen Branchen sind zum Beispiel Elektromobilität, was gerade eben angesprochen wurde, ein super Wachstumsbereich in 24 bereits schon und auch in 25. Dann gibt es natürlich andere Bereiche. Also hier werden in China natürlich sehr viel produziert und das, wenn das ins Ausland sozusagen exportiert wird, müssen die Produkte auch den Standards, internationalen Standards entsprechen, damit die Qualität eingehalten werden. Da ist zum Beispiel Elektromobilität, erneuerbare Energien, Automatisierungstechniken, Cybersecurity, alles kann geprüft und muss eigentlich geprüft werden und zertifiziert werden. Und all diese Bereiche weisen eigentlich ein Bedürfnis des chinesischen Marktes auf. Hier wollen die Leute bei allem Konsumeinschränkung auch hochwertige Produkte, sichere Produkte, vertrauenswürdige Produkte und Technologien eben auch hier im Markt verwenden. Und das muss und wir leisten sozusagen das. Und das ist im meisten, also TÜV Nord arbeitet vor allem mit Industrien, Elektromobilität, wie gesagt, Photovoltaik, Windenergie. Und auch im Bereich der Klima CO2-Reduzierung, da gibt es sehr durchaus auch noch Chancen, wo wir gut wachsen. Also wenn die in den Bereichen arbeiten, können Sie auch sehen, dass es zwar nicht auf dem breiten Front sehr schwierig ist, aber es gibt immer wieder Nischen, wo man mit guter Qualität, mit guter deutschen Qualität und technischem Know-how ansetzen kann und da eine Nischenposition sich erarbeiten kann.
Ja, das ist, glaube ich,
das war jetzt gute Stimmung genug.
Ja, ich glaube auf jeden Fall, das ist ein gutes Beispiel, dass man als deutscher Mittelstand, ich sortiere jetzt die TÜV so ein bisschen auch zu den deutschen großen Mittelstand als Dienstleistungsfirma und durchaus die Chance hat, mit der stärker gewordene chinesische Industrie auch profitieren kann. Ne? Also, je internationalisiert spezialisiert die chinesische Firmen sind, umso mehr ist in dem Fall, brauchen sie auch Unterstützung von TÜV Nord, um ihre Produkte international fähig zu machen. Und das ist natürlich ein gutes Beispiel. Wir werden später nochmal vertieft darüber sprechen, was sind die erfolgreichen Strategien für den deutschen Mittelstand. Und Christian, ich denke, dass was die geopolitische Lage ist, das hat man ja ein bisschen kommen sehen. Und das Preisverfall ist auch schon seit mindestens mehrere Jahren der Fall so. Gibt es Themen, was dich in 2025 total überrascht hat als sehr exzellente Marktbeobachter?
Ja, danke. Also es ist völlig richtig. Das sind natürlich jetzt erstmal vielleicht eher etwas die negativen Bestandsbeschreibungen, aber natürlich gibt es, das ist ja schon gut angeklungen und selbstverständlich gibt es natürlich auch positive Nachrichten zu verkünden. Das ist gar keine Frage. Was mich eigentlich im Jahr 25 überrascht hat, war diese Diskrepanz zwischen politischen Spannung, die ja auch getragen sind durchaus etwas mehr von der Bevölkerung. Also es ist nicht nur reine Politik. Ja, und dann dem Konsumverhalten der chinesischen Bevölkerung. Also wir haben ja hier in Shanghai ein neues Disneyland. Wenn ich sage neu, stimmt es eigentlich auch nicht ganz. Es ist schon seit 10 Jahren da. Aber natürlich ist nach der Eröffnung natürlich erweitert worden. Ich habe gestern den Geschäftsführer dort getroffen, den Amerikaner. Und der sagt, also Shanghai gehört zu den erfolgreichsten Disneyland-Orten. Ja, der 5 am stärksten besuchte, nach 2 nach USA und 2 nach Japan, also Nummer 5 gleich dann entsprechend. Und es wird permanent erweitert. Und als ich ihn fragte, wer kommt denn da? Logischerweise sind es natürlich weit über 90% Chinesen. Will damit also sagen, dass die Diskrepanz, die wir auch schon von früher kennen, dass Chinesen weiter sehr gerne auch japanische Produkte kaufen oder dann eben sich auch von der amerikanischen, ich nenne es jetzt mal Kultur-Entertainment-Industrie, also nicht abschrecken lassen, wenn die Politik doch auch sehr kontrovers agiert. Das ist für mich in dieser Deutlichkeit, finde ich, immer wieder, ich sage mal, immer wieder neu überraschend hervorzuheben, weil ja letztlich unsere Produkte sich an den Konsumer richten. Natürlich, die deutschen Produkte sind sehr viel auch B2B im Maschinenbereich, aber es geht ja immer letztlich im Endeffekt um den Konsumer. Und daher glaube ich, ist das schon wichtig, dass wir dies auch durchaus als positive Message mitnehmen, dass wir sagen, auf der einen Seite, auch wenn es mal politisch nicht so läuft, wenn mal ein Außenminister was absagt, nun war ja sowieso gerade da und ich hoffe, dass er auch den Kanzlerbesuch mit vorbereitet hat. Jedenfalls hören wir das, dass auch der Kanzler dann wohl kommen soll, erstmalig nach China entsprechend. Der stellvertretende Kanzler war ja auch schon da, Finanzminister, hat da, glaube ich, auch ein ganz gutes Bild abgeliefert. Will also sagen, dass wir da als Deutschland wirklich uns gut noch hervortun. Es liegt an uns, wie wir hier unser Image mit unseren Produkten weiter aufrechterhalten und wie wir durchhalten. Und wenn ich schon bei den guten Nachrichten so gesehen bin, dann kann ich auch bestätigen, jedenfalls den Eindruck bislang, dass sich deutsche Firmen, wenn überhaupt, in äußerst geringer Anzahl überhaupt nur zurückziehen. Das sieht von anderen Ländern, auch bei den Amerikanern, deutlich anders aus. Also daher, auch das ist trotz der Situation, die ja nicht einfach ist, so geblieben. Die deutschen Firmen, wie man so schön sagt, sind gekommen, um zu bleiben und werden auch in Zukunft sicherlich in den Markt weiter investieren. Natürlich zurückhaltend, wenn der Absatz nicht so toll ist. Aber ich sehe schon, dass da auch Ansätze sind, weil ich eben hier auch Innovation immer mehr nach China bringen muss. Mhm.
Vielen Dank. Mit den Worten machen wir eine ganz kurze Pause und machen wir gleich weiter.
Hallo allerseits. Vielen Dank an China-Team für die Möglichkeit, dieses Jahr als Webinarsponsor dabei zu sein. Vielen Dank an Sie alle für die Gelegenheit, uns kurz vorzustellen. Mein Name ist Björn Bauer. Seit über 20 Jahren unterstützen mein Team und ich Firmen hier in China bei der Standortauswahl, einschließlich der Auswahl und Verhandlungen, wenn es um Produktionsflächen geht, Lagerflächen, Büros und sonstigen Gewerbeimmobilien, sei es Kauf, sei es Verkauf, sei es Miete, sei es Vermietung und auch bei verwandten Themen wie zum Beispiel Verhandlungen mit Behörden, um die maximalen Investitionsförderungen herauszuholen. Melden Sie sich also gerne, wenn Sie irgendwelche Fragen oder Ideen zum Thema Gewerbeimmobilien haben, egal ob in China, in Deutschland oder weltweit. Unser Netzwerk ist mit insgesamt über 350 Büros in nahezu allen Ländern der Welt vertreten.
Ja, der Biana kenne ich wie dich, kennst ja auch schon über 20 Jahre, der ist nach wie vor in China
Ja,
tätig. Auch da, danke
so ist
unseren
es.
Sponsoren und für das China-Webinar. Und ja, ich komme zurück auf unser Thema. Ich möchte dich die nächste Frage stellen, und zwar in 2025, was für den größten Erfolg könnt ihr zurückblicken als TÜV Nord? Und worauf ist zurückzuführen?
Ja, also wie gesagt, gerade eben habe ich schon bereits angesprochen, natürlich die Bereiche Elektromobilität, erneuerbare Energien, industrielle Automatisierung, Digitalisierung. Das konnten wir, also in den Bereichen konnten wir in 25 alles punkten. Trotz der genannten Herausforderungen konnten wir da gute Erfolge erzielen. Aber das sind eigentlich so die Erfolge, die man sieht. Besonders stolz bin ich eigentlich darauf, dass wir TÜV Nord in einem so herausfordernden Jahr auch viele Unternehmen, darunter auch zahlreiche agile Klein- und Mittelstandsunternehmen helfen konnten, sozusagen Herausforderungen in Marktzugangschancen zu verwandeln. Wir hatten die Zollpolitik angesprochen, dass da gibt es Veränderungen im Markt. Und durch die Zollpolitik der USA müssen sich viele Unternehmen natürlich umdenken. Und unsere Rolle als technischen Dienst und als Zertifizierer erfüllen wir wirklich am besten, wenn wir Unternehmen dabei helfen, sozusagen Herausforderungen in Chancen umzuwandeln für den Marktzugang. Das muss nicht unbedingt jetzt Europa sein, das kann überall sein. Und sozusagen unsere Kunden und ihre Produkte im Einklang mit neuen Standards und Anforderungen des internationalen Marktes sozusagen zu verhelfen. Und wenn wir unsere Kunden dabei helfen können, diese Brücke zu schlagen zwischen ihren Produkten und den Anforderungen ihrer Zielmärkte und das Ergebnis, die Märkte qualitativ hochwertigere Produkte bekommen können, Sicherheit und Vertrauen geschaffen werden in der Produktion, Konsum schaffen, wenn wir zurück beim Konsum sind, letzten Endes, wenn die Märkte dadurch dann positiver werden, darin sehe ich natürlich unseren Erfolg. Also als vor allem als Brückenbauer, als Schaffen von Vertrauen und von Sicherheit. Das ist einerseits ist natürlich die technische Brücke, ne, technische Vertrauen in Produkte und in Techniken. Aber es ist teilweise auch psychologisch. Also es ist wirklich also mit dem TÜV-Siegel, da werden Vertrauen geschaffen und die Zertifizierung bringen halt dieses Vertrauen und Produktqualität mit sich und schaffen dann halt Vertrauen bei Kunden, Partnern und auch bei Behörden. Das schafft halt Marktzugang.
Also ich finde, dass insbesondere die Veränderung im Markt sieht ihr als Grundlage für neue Themen und das zu nutzen, das finde ich sehr wichtig. Und Christian, ist das nicht ein gutes Beispiel? Welches Unternehmen fällt dir sonst noch ein als deutscher Mittelstand in China, der nicht nur in der früheren Zeit erfolgreich ist, sondern auch dauerhaft jetzt ist immer noch sehr erfolgreich?
Ja, also ich glaube, wir haben etliche Firmen, die im Bereich Medizintechnik sicherlich erfolgreich sind. Also eigentlich Firmen, die ein sehr spezielles Produkt haben, was man nicht schnell ersetzen kann durch eine andere, durch ein anderes Produkt, weil das angepasst ist an die industriellen Prozesse. Ja, da kann ich jetzt die kleineren Unternehmen nehmen, die, die sehr spezielle Produkte haben, oder auch wenn man Zeiss oder solche großen Firmen nimmt, also die Multinationals, die sind ja dann mit ihren Produkten hier so vertreten, dass ich nicht einfach wie so ein Brillenglas, ja, da kann ich ja wechseln, ob ich jetzt ein Zeiss-Brillenglas habe oder meinetwegen anderes, ja, das kann ich natürlich im industriellen Prozess nicht so einfach. Und so eigentlich stellen sich auch etliche Firmen auf, die hier eben sagen, ich verkaufe nicht nur noch ein Produkt oder eine Maschine, sondern ich verkaufe den gesamten Prozess und bin deshalb A, nicht so leicht kopierbar, also ja, also nicht nachahmbar, und ich habe natürlich im Prozess eigentlich das Knowledge drin, also die Kenntnis drin, die letztlich auch gewinnbringend ist und die ich auch noch bepreisen kann. Und die auch Effizienz bringt. Ob das jetzt im Energieverbrauch ist, weil ein neues Produkt weniger, eine neue Maschine weniger Energie verbraucht, oder eben die dann schneller ist oder die sonst bessere, genauere Qualität garantiert. Also diese Industrien, die dort ihre Möglichkeiten haben, sind auch, und das glaube ich auch tatsächlich, weiterhin in China vorhanden. Natürlich ist die chinesische Konkurrenz da, aber die werden auch immer auch weltweit eine Chance haben und mit den Herausforderungen umgehen können. Die sind aber sicherlich groß, insbesondere wenn die Preise eben sehr unter Druck sind.
Ja, von diesen erfolgreichen Beispielen kann man doch in der Automotive-Branche nur neu träumen. Beatrix, das Jahr 2025 ist für die deutsche Automotive OEMs, aber auch großen Zulieferer wirklich ein schwieriges Jahr. Und lass uns mal die Perspektive vielleicht wechseln und schauen auf die chinesischen Mitbewerber. Sind die chinesischen Wettbewerber in diesem Segment wirklich nur noch nachhaltig erfolgreich? Wo stecken vielleicht womöglich auch Risiken für die chinesische Firma auch?
Es ist insbesondere etwas, was Christian schon angesprochen hat. Es ist Nachhaltigkeit in der Wirtschaftsleistung, sprich Profitabilität. Durch den Preiskampf, der seit letztem Jahr wirklich offen herrscht, haben alle, auch die Großen, sehr, sehr starke Einbußen erlebt in ihrer Margengestaltung, wenn sie überhaupt welche hatten. Und es wurde eben nur Richtung Menge, Richtung Absatz orientiert. Und von Profitabilität, wage ich zu behaupten, können die wenigsten sprechen. Gerade ich hatte vorhin NIO angesprochen. NIO verschiebt seit Jahren immer wieder seinen Break-Even-Point immer weiter nach hinten. Dann werden zwar Erfolgsmeldungen gesagt, dass sie bei Onvo oder bei Firefly hier mehr da haben. Aber insgesamt, es geht nochmal zurück auf, wie bringe ich die Produkte in den Markt? Und es geht eben nicht nur darum, viele Produkte in den Markt zu bringen und sehr viel Absatz zu haben, sondern eben auch dabei, Investitionsfähigkeit zu erwirtschaften für die Zukunft. Und hier sehe ich dann eben auch auf der einen Seite dieser Druck, ins Ausland zu exportieren, weil dann doch trotz einem wachsenden Autokonsum, der auch wieder dem, was Christian gerade sagte, dem völlig zu widerspricht, was eigentlich gerade bei den Privatmenschen auch geschieht, also die Zurückhaltung, dass sehr viele Menschen sich um ihren Job sorgen, trotzdem der Autokonsum aufgrund dieser Too New, also die Austauschprämie, sag ich mal, sehr angekurbelt worden ist. Es geht eben nicht nur darum, und trotzdem ins Ausland gepusht wird, Amerika für E-Fahrzeuge eigentlich ein geschlossener Markt ist. Man kann es noch mit anderen Verbrennermodellen verdienen, aber das ist eben die Frage. Und dann wieder das, was ich auch eingangs gesagt hatte, dass die Fahrzeuge hier jetzt zwar offensichtlich etwas mehr an Nachfrage in Europa, in Deutschland erhalten, aber auch das offensichtlich sehr erkauft ist. Und die Frage ist dann eben, das erste Auto abzusetzen, aber was geschieht dann mit dem Auto über die Laufzeit? Beziehungsweise wird dann eben ein zweites gekauft. Wenn ich in einem Businessbereich bin, einer gewerblichen Zulassung, ist das einfacher. Beim Privatmenschen muss man sehen. Wie gesagt, ich finde die Autos, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. sehr schön. Technisch sind sie gewiss auch sehr gut, aber es ist dann die Frage, wie man sich eben hier weiterhält. Und das ist eben auch die Frage dann im Markt. Und wenn man sich auch anschaut, wie die Strömung jetzt gerade Richtung 15. der Fünfjahresplan, der dann sozusagen die Basis ist für die Weiterentwicklung aller Regularien, Vorgaben, Subventionsverteilung, Gelderzuteilung, dann ist hier tatsächlich, würde ich mal seitens der Regierung eingeleitet, dass es eben zu einem überschaubaren Wachstum kommen muss und dass auch hier gerade, wenn ich dann den Punkt sehe, ein bedarfsorientiertes Mengenwachstum. Also da würde mir als chinesischen Autohersteller natürlich auch die Joint Venture, da würden mir die Ohren klingeln. Und da weiß ich, dass hier tatsächlich jetzt ein Warnruf erschallt ist, wie ich wirtschaftlich mich darstelle. Und der Markt, wie gesagt, wächst ja weiterhin. Also wir erwarten für 2025 einen Gesamtmarkt von über 30 Millionen Fahrzeugen inklusive der Lkw, also Nutzfahrzeuge inklusive der Spezialfahrzeuge. Pkw werden wahrscheinlich um die 28, 29 Millionen Fahrzeuge sein. Das in einem wirtschaftlich sehr angestrengten Umfeld. Da wird wahrscheinlich auch sehr viel Austausch bei den Institutionen passieren. Und da gibt es dann wieder viele Rabatte. Also ja, auf der einen Seite von den Wachstumsraten kann man als Joint Venture träumen. Ich denke, gerade die deutschen Joint Venture sind ja noch in einer weitaus besseren Ausgangslage als die anderen, jetzt mal SGM mit Wuling und Baojun ausgenommen. Aber da ist natürlich überall Vorsicht geplant. Und man darf aber natürlich jetzt nicht nur auf die Hersteller schauen, man muss eben auch auf die Zuliefererindustrie sehr achten, die schon immer eigentlich einer der Motoren des chinesischen E-Wachstums war. Und hier vor Ort, denke ich mal, die Continentals, die Bosch oder auch Zulieferer aus dem Ausland. Es gibt einige hier auch aus Deutschland, das sind so die typischen Hidden Champions, die keiner denkt, sie kennt, die dennoch sehr, sehr stark eben sogar der Batterieindustrie zuliefern. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Und insofern sind zwei Dinge sehr gut, stark zu beachten. Zum einen natürlich der 15. Fünfjahresplan, da kommen wir, glaube ich, später nochmal drauf zu sprechen. Und eben auch noch existente Regularien, wie zum Beispiel der Investitionskatalog, den erstaunlicherweise sehr wenige Menschen kennen und der eben auch dann das, was ich schon gerade anmerkte, auch noch die Chancen aufzeigt für Exporte oder nach China beziehungsweise Investitionen in China aus dem Ausland heraus. Dafür ist China weiterhin noch offen.
Da gerade in der Batterietechnik habe ich gelernt, die deutsche Verbindungstechnik, also Schrauben, also die sind da sogar sehr wichtig für chinesische Batteriehersteller. Es ist interessant zu wissen, dass man als deutscher Mittelstand durchaus da auch mitwachsen kann. Und insbesondere aus deiner Äußerung kann ich jetzt nur auch bestätigen, dass man in einer wirtschaftlich schwierigen Situation nicht nur in einer Schockstarre stehen darf, sondern vielmehr muss man die Situation nach wie vor sehr nüchtern beobachten. Und weil die Wettbewerber ja auch ihre eigenen Probleme haben. Und einige deutsche OEM sind ja schon bereits in Aktion. Und bei welchen deutschen OEM, Beatex, hast du oder Zulieferer, hast du im Moment schon gute Ansätze gesehen, ihr Produkt- und Marktstrategie für die Zukunft aufzustellen?
Ja, ich meine, es gibt ja zwei ganz eklatante Beispiele, die aber auch schon sehr fast schon vor 10 Jahren angefangen haben, quasi das umzustellen. Was wenige wissen, ist, dass zum Beispiel BMW seit ungefähr 2015 oder 2016 bereits schon im Bereich Software, Digitalität, was nun in China, das wissen alle, sehr, sehr wichtig ist im Automobilbereich und für den Kunden, schon hier mit einem Nanjinger Unternehmen zusammengearbeitet hat, hier quasi so einen Grundstein gelegt hat mit ArcherMind und jetzt langsam aber sicher hier auch die Früchte trägt, also hier auch schon angefangen hat, das, was Volkswagen ganz gerne propagiert hat, in China, for China, das voranzutreiben, auch quasi was Design angeht. BMW ist da nicht so quasi in die, wir bauen aus München heraus die Fahrzeuge oder Design, sie in diese Falle getappt, sondern hat eben schon relativ früh angefangen, sich darauf wirklich zu orientieren, was möchte der chinesische Markt, was zieht da, was geht da, ne? So das Daji gerade in den, das Großartige, die Grandessa gerade eben in den Premium-Fahrzeugen. Volkswagen mit dem Aufbau von Hefei anfangs ein bisschen anders gedacht. Langsam aber sicher zieht das. Das hatte sich schon, wie man sagen, angekündigt auf der Guangzhou Motor Show letztes Jahr, aber dann auf der Shanghai Motor Show gerade mit den neuen Modellen, die sowohl Hefei wie auch aus Changchun, aus Shanghai kommen, also von den drei Joint Ventures hier voranzugehen, auch im Softwarebereich, sich über Cariad, die immer so ein bisschen belächelt wurden, sich nochmal neu gerüttelt hat, dann eben mit Horizon Robotics, einem Chiphersteller zusammengetan hat. Ich denke, das fruchtet jetzt langsam. Und wenn ich an die Reaktion, ich habe mir das sehr genau angeschaut auf der Shanghai Motor Show, bei allen drei Konzernen, ob das jetzt dann Audi war oder Volkswagen, BMW, Mercedes, da, wie da auch die Medien, die chinesischen Medien darauf reagiert haben, das war schon recht positiv. Muss ich jetzt natürlich noch in den Preisen, in den Absätzen zeigen, auch quasi die Offensive seitens Audi, eben eine neue Marke gemeinsam mit Zeit hier aufzubauen. Ich persönlich, wie gesagt, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Ich finde die Modelle sehr schön, scheinen jetzt auch anzukommen. Mercedes muss noch ein bisschen arbeiten, aber so wie man es mitbekommen hat, hat sich das auch eben der nicht einsetzende Erfolg der EQ-Reihe, sowohl in Europa wie in China, hat ja doch dann innerhalb von relativ kurzer Zeit zu einem Umdenken gebracht. Auch hier wiederum mag man die Autos, andere Geschichte, aber eben eine Plattform zu bauen, auf der alle möglichen Varianten, Antriebsvarianten geschehen. Und was ich aus einem Gespräch mit Herrn Kalenius weiß, dass man hier auch sehr stark in die Richtung in China, for China geht. Da ist noch einiges zu erwarten. Wie gesagt, Mercedes kommt da jetzt ein bisschen spät dran, aber dass eben BMW, Volkswagen sich hier doch sehr auf den chinesischen Kunden einlassen. Und auch eben, alle drei hatten schon immer Entwicklungszentren in China, aber dass man das jetzt nun wirklich erkannt hat, dass der chinesische Markt einfach anders ist und andere Vorgaben braucht, muss man eben schauen, auch von der Kostenseite her, da ist man natürlich etwas im Nachteil, weil Joint Venture per se, per Gesetz eben andere Entlohnungssysteme haben. Nichtsdestotrotz, man hat eben gut gewirtschaftet und ich denke schon, dass es hier auch Möglichkeiten gibt, sich gerade ob der angesprochenen Qualitätsorientierung, Sicherheit, dass eben gerade hier die ausländischen Joint Venture, da ziehe ich jetzt alle mit ein, nicht nur die Deutschen, doch den Vorteil haben gegenüber den chinesischen Herstellern, wenn man an den an die Verlautbarung seitens der Regierung denkt, den Aufruf zu mehr Normen und Standards in der Produktion und Entwicklung in der Automobilindustrie vom 29. April, die quasi dem sehr schrecklichen Xiaomi-Unfall, es gab vorher auch schon Unfälle mit autonomem Fahren, aber dieser eine Unfall war nun wirklich sehr eklatant mit drei jungen Menschen, die dann mit dem Leben bezahlen mussten. Das zeigt eben, ich sage immer, das ist so ein bisschen eine Bremse für China Speed, denn es geht da exakt auf das, wofür gerade die japanischen und die deutschen Hersteller bekannt sind, eben sehr auf Nachhaltigkeit, auf Qualität und Sicherheit zu setzen. Und ich glaube, da haben wir wieder einen kleinen Vorteil.
Ja, also in China for China oder gerne auch local for local bezeichnet, das ist entscheidend. Und wie startet man eigentlich diesen Prozess praktisch und wo setzt man am besten zuerst an?
Ja, local for local, also natürlich ist der Markt gerade in China sehr dynamisch, wettbewerbsintensiv, also auf Chinesisch heißt es Yuan, also man kämpft bis zu, das ist natürlich sehr schwierig und da sich nachhaltig zu etablieren ist eindeutig nicht einfach, aber ich denke local for local ist durchaus ein Weg, der zu Erfolg führen kann. Man muss da wirklich aufpassen, gerade für den Mittelstand oder für kleinere Unternehmen muss man natürlich seine Ressourcen so verteilen, dass es erfolgsbringend ist. Also es geht um tiefe Lokalisierung. Es geht nicht nur um eine Präsenz oder ein Büro, man ist vor Ort. Man muss lokale Standards, Regularien und dann auch Entwicklung, Politik, Behörden und natürlich auch Kundenbedürfnisse wirklich tiefgründig verstehen. Und da kann es bedeuten, dass man sich mit zuverlässigen lokalen Partnern, Beratungsunternehmen ja, zu vernetzen. Also da wirklich auch Ressourcen, die man selber nicht hat, dann auch ins Haus holt. Dann, ja, in China sagt man viel, man muss Ökosysteme aufbauen. Das heißt, man ist, darf nicht zu sehr Alleinkämpfer sein. Und halt aktive Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen, vielleicht auch Subunternehmen, Branchen, Verbänden, Forschungseinrichtungen, Universitäten suchen. Und durch ein Netzwerk kann man sehr viele wertvolle Marktinsights bekommen und Ressourcen und Support. Ich denke, da ist man auch in China, gibt es schon auch sehr, ist man auch sehr offen gegenüber internationalen Unternehmen. Und dann local for local, auch lokal muss man sehr auf Qualität und Zuverlässigkeit achten. Also die Marke, die deutsche Qualität hat immer noch einen Glanz, muss man sagen. Aber muss diesen Glanz halt durch konsistente, zuverlässige Leistungen immer wieder auch beweisen und erhalten. Und ich denke, das ist der Kern der von Mittelstandsunternehmen. Wenn man diese Skalierungseffekte der großen Konzerne nicht hat, dann muss man sich besinnen, auf eigene Stärken, also fachspezifische Kompetenzen. Wo ist man wirklich stark? Und da halt eine Nische, ob das jetzt eine technologische Nische ist oder eine Marktnische ist, wo eventuell bisher noch keiner drin ist. Und da ist der chinesische Markt wirklich groß genug für spezialisierte Hidden Champions. Und last but not least würde ich sagen Personal. Also lokales Personal ist sehr wichtig. Die lokale Fach- und Führungskräfte muss man gewinnen und auch entwickeln. Am besten solche, die sowohl Technik als auch den chinesischen Markt und seine Kultur verstehen. Und das ist dann sehr wichtig für die Entwicklung von Local for Local, für die effektive Kommunikation auch mit Behörden, mit Kunden, mit Lieferanten. Und natürlich muss dann auch die Kommunikation zum Mutterhaus auch passen. Ne? Also da sind, denke ich, auch Partnerschaften und Kooperationen sind sehr, sehr wichtig, denke ich.
Mhm. Das sind ja einige Punkte. Der eine Punkt, was du heute gesagt hast, finde ich sehr erfrischend, nämlich, dass man offen ist für ein chinesisches Netzwerk, dass man in China ein Ökosystem aufbaut. Da möchte ich durchaus nochmal ein paar Beispiele nennen aus meinem Umfeld. Ich kenne Unternehmen, die seit 20 oder 25 Jahren in China tätig sind, macht immer noch das deutsche Geschäft nur in China. Und somit ist man in der geschäftlichen Ebene nur mit internationalen Unternehmen tätig. Und auch sogar privat sind Manager und Top-Manager eigentlich nur in dem deutschen Ökosystem weiterhin drin. Das ist natürlich wichtig, dass man aus dieser Komfortzone rauskommt, dass man dort in China direkt auch vernetzt mit den lokalen Partnern. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und
gleichzeitig beides machen. Ne? Also sowohl das deutsche Ökosystem und das chinesische mit und da Ressourcen miteinander verbinden. Kann man beides machen.
Genau, das kann man, muss ja beides machen, weil das deutsche Ökosystem bietet meistens ja erstmal das Cashflow für das heutige Geschäft und dann muss man das neue Geschäft erschließen mit dem chinesischen Ökosystem. Das ist ja häufig der Fall. Und wir haben noch ein bisschen mehr als circa 10 Minuten. Ich würde gerne auch unsere Zuhörer mit motivieren, falls sie Fragen haben, gerne in unseren Chat. Und wir machen nur mal eine kurze Pause wieder und dann machen wir gleich weiter.
Die Welt verändert sich massiv und Sie wollen und müssen Ihr Unternehmen weiterbringen. Wir, Hannover Impuls, wollen Ihnen dabei helfen. Wir, Hannover Impuls, sind Ihre Wirtschaftsförderung, wenn es darum geht, Ihre Ideen in die Realität umzusetzen. Von der Gründungsidee über die Unterstützung von Innovationsprozessen bis hin zur Expansion in internationale Märkte. Wir unterstützen Sie mit individueller Beratung, Finanzierungsmöglichkeiten und mit Netzwerken. Gemeinsam bringen wir Ihr Unternehmen dorthin, wo es hingehört, nach vorne an die Spitze. Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten mit Hannover Impuls.
Ja, wir sind live aus Hannover, auch quasi die Zentrale von, eine der Zentrale von TÜV Nord. Und welche Megatrends werdet sozusagen eure Prognose nach in China im Jahr 26 am stärksten antreiben?
Ja, also die Herausforderungen aus 25 werden wahrscheinlich auch in 26 fortbestehen. Aber ich denke, auch die positiven Chancen und Trends werden in 26 wahrscheinlich verstärkt hervortun. Das ist natürlich Digitalisierung, KI, künstliche Intelligenz, ganz in China und industrielle Automatisierung weiter dran treiben. Ist auch im neuen Fünfjahresplan auch wieder drin. Dann Nachhaltigkeit, also Carbon-Neutralität und Carbon Peak und Carbon-Neutralität. Und die Elektromobilität weiterhin. Das sind halt Hauptantriebskräfte, die wir für 2026 auch weiterhin sehen. Mhm. Und in diesen Nischen, also in diesen Narrativen gibt es auch immer wieder Chancen. Also es ist wirklich brandneu, aber natürlich gibt es Sachen, wo wir nicht unbedingt wirklich aktiv sind, aber auch Biotechnologie. Das ist auch etwas, was eventuell in 26 groß kommen wird. Ne?
Das ist jetzt aus TÜVs Perspektive. Bertex, du bist ja eine sehr gute Leserin und Beobachterin aus insbesondere der Fünfjahresplanung Chinas. Und welche zwei, drei zentrale Botschaften müsste man als deutscher Unternehmer unbedingt verstanden haben?
Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall der Bereich der Qualitätsverbesserung, und zwar auch im Bereich Effizienzen, also Sicherheit, Qualität, wie auch eben schon angesprochen. Aber auch der Punkt, dass die Privatwirtschaft wieder etwas mehr unterstützt werden soll, natürlich immer unter Maßgabe der Vorgaben des Sozialismus, chinesischer Prägung und der Partei. Aber man hat eben hier gemerkt, dass es doch wichtig ist, die Privatwirtschaft mehr anzukurbeln. Und das wird sich natürlich auch wiederum auf Investitionsfähigkeit zurückspiegeln. Natürlich möchte die chinesische Regierung chinesische Unternehmen hier voranbringen, aber wie gesagt, allein die Existenz des Investitionskatalogs, der wahrscheinlich jetzt aber auch angepasst werden wird, und er wird wohl kommen, so wurde mir dann auch bestätigt, zeigt eben, dass es immer noch, sagen wir mal, Lücken gibt im chinesischen Angebot, also dass man hier durchaus noch das Investment und Know-how aus dem Ausland benötigt. Auch ein interessanter Punkt ist, dass eigentlich explizit Elektromobilität oder die Automobilindustrie momentan noch nicht wirklich genannt wurde. Aber wie gesagt, das ist ja sozusagen der letzte Draft, der jetzt verlautbart wurde. Was dann wirklich kommt, ist eine andere Sache. Aber dass der Fokus sich doch wieder auf andere Bereiche konzentriert, die Low-Altitude Economy, also die fliegenden Autos, die jetzt bei vielen Herstellern auch schon kamen, das wird ein interessanter Faktor sein, wo sich, gesagt, alle drauf gestürzt haben, außer den Ausländern. Da sollten wir auch nochmal ein bisschen drauf schauen. Aber das sind eben Punkte, wo ich generell sagen muss, man muss sich wirklich mit diesen Planungen, mit den Regularien in China auseinandersetzen und da dann eben herauslesen, was gibt es noch für Chancen beziehungsweise auch Risiken. Und ich glaube, das ist in den letzten Jahren nicht wirklich ernst genommen worden. Ja, der Fünfjahresplan ist, glaube ich, seit den letzten drei Zyklen wirklich ernst zu nehmen. Vorher war das ziemlich viel Gewaber. Aber es wird jetzt eben sehr, sehr ernst, dass man sich diese Dinge genau anschaut. Und um das dann geht. Auch eben mit in Bezug auf, welche neuen Technologien kommen. Was sollten wir auch bei uns mit in den Universitäten etwas mehr promoten?
Mhm. Christian, vor 6 oder 8 Wochen hat der Herr Wadefuhr, Außenminister aus Deutschland, den Besuch in China abgesagt, jetzt doch noch in China gewesen. Das zeigt so ein bisschen gerade die spannende Beziehung zwischen den beiden Ländern. In welche konkreten Themenfelder wird China im Jahr 26 weiterhin offen sein mit Kooperation mit Deutschland, mit deutscher Industrie?
Ich glaube, in allen Themenfeldern, wo China für sich einen Mehrwert sieht, das würde ich erstmal so pauschal beantworten. Wenn ich gucke, worum es gehen wird, ja nicht nur für die deutsche Wirtschaft, sondern es trifft ja, wir haben es ja gehört, auch genauso für die chinesische Wirtschaft zu, dann ist eben dieses Stoppen des Preisverfalls aus meiner Sicht die Hauptaufgabe der chinesischen Regierung. Sie versuchen das mit Ankurbelung des Konsums, das ist bislang noch nicht geglückt. Insofern hoffen wir, dass da andere Maßnahmen noch kommen, die mehr Erfolg haben. Ich denke mir, für 26 wird es im Wesentlichen um 3 Stichworte gehen. Das gibt natürlich mehr, aber ich sage mal 3, die ich jetzt herausstellen wollte. Ist einmal Wettbewerbsfähigkeit. Ja, Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie in China ist entscheidend. Natürlich gibt es Nischen, ist ja auch mehrfach angesprochen. Die Nischen werden aber nicht das ersetzen, was wir als deutsche Wirtschaft als Nummer 3 der Welt brauchen. Wir können nicht in Nischen leben, dann werden wir relativ zügig eine Schweiz werden. Das heißt also, Nischen sind zu nutzen, das ist gar keine Frage. Sie ersetzen aber nicht das, was wir brauchen in der großen Masse an Wirtschaftskraft, die wir durchaus haben. Also Wettbewerbsfähigkeit ist auch nicht nur ein chinesisches Thema im Übrigen, sondern generell eben Homemade-Probleme, die zu lösen sind. Und die deutsche Regierung tut ja einiges dafür, sprich Reduzierung der Energiepreise. Lokalisierung. Es ist schon angesprochen worden, was von Frau I. insbesondere, aber ich glaube von Beatrix, was Lokalisierung wirklich heißt. Da geht es nicht darum, Deutsche gegen Chinesen auszutauschen. Das bringt nichts. Sondern entscheidend ist, dass ich Kompetenz habe und die Prozesse, Effizienz im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit eben entsprechend gestalte und auch entsprechend die Entscheidungsgeschwindigkeit, die in China immer schon eine andere war, aber eben jetzt entscheidend ist für meine Wettbewerbsfähigkeit unserer Produkte, die die deutsche Wirtschaft in den zum Beispiel Automobilmarkt, aber auch in den Maschinenmarkt bringt. Das wird entscheidend sein. Und Connectivity, es wird ja viel von Elektromobilität gesprochen. Ja, ich glaube, Connectivity ist auch schon angesprochen worden, sprich die IT-Infrastruktur wird entscheidend sein für die Zufriedenheit der Kunden. Und sie ist noch wichtig, und das ist mein 3. Punkt, also nach Wettbewerbsfähigkeit und Lokalisierung richtig verstanden, so nenne ich es mal, Trennen der Märkte. Und da sehe ich für die deutsche Wirtschaft Chancen, aber auch die größten strategischen Herausforderungen der nächsten Jahre. Für den internationalen Mittelstand, nicht für die Siemens und für die VWs der Welt, sondern für den internationalen Mittelstand. Trennen der Märkte heißt, wir haben jetzt schon unterschiedliche Kundenwünsche, vieles ist schon angesprochen worden. Das wird jetzt noch gestützt durch die unterschiedliche technische Entwicklung im IT-Bereich, in der Connectivity. Ein Auto, was mit Huawei technisch ausgestattet ist, wird in Amerika schlichtweg nicht verkauft. Das heißt, ich kann also nicht nur mit dem deutschen Modell gehen, ich habe eine super Fabrik, mache ein Auto und verkaufe das weltweit. Das funktioniert nicht mehr. Und das wird sich runterbrechen in eine Maschine. Heißt, trennende Märkte, ich muss also in allen 3 Märkten, sprich Großamerika, Großeuropa, Großasien, eigentlich vollflächig vertreten sein. Das ist für einen internationalen Mittelstand einer gewissen Größe machbar. Wenn es kleiner wird, was die Backbone der deutschen Wirtschaft auch ist, wird das ganz schwer, weil einfach die Volumen gar nicht da sind, in 3 Märkten komplett unabhängig agieren zu können. Das wird eine riesige Herausforderung, das entsprechend zu leisten. Also da sehe ich tatsächlich die 3 großen Themen und das wird weiterhin zur Investition deutscher Wirtschaft in China führen, weil ich mich stärker aufstellen muss, innovativ, auch den Markt besser bearbeiten muss mit meiner lokalen Strategie. Interessant ist aber, dass die chinesischen Unternehmen ja gerade nicht mehr local für local machen. Die machen local auch für Export. Das finde ich spannend. Wir sagen local für local und die chinesischen Unternehmen sagen, Moment mal, ich will exportieren. hat andere Gründe, aber ist einfach spannend. Das heißt also, das sind die drei großen Themen, die ich sehe: Wettbewerbsfähigkeit, Lokalisierung, Trend der Märkte, eine ganz große Herausforderung.
Das ist auch ein tolles Schlusswort. So schnell ist es ja rum, so schnell ist auch unsere Stunde rum. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Experten. Unsere China-Webinar-Serie in diesem Jahr geht zu Ende, aber nächstes Jahr kommen wir wieder mit den neuen Themen. Versprochen, die heute Fragen, die wir jetzt in der Chat bekommen haben zu Arbeitslosigkeit der jungen Leute und aber auch wie chinesische Unternehmen in Europa bei dem Markteintritt für Probleme oder Herausforderungen haben, werden wir in unseren nächsten Webinaren auch beschäftigen. Und bleiben Sie gesund und bleiben Sie insbesondere auch mit uns in Kontakt. Geben Sie uns gerne, worüber Sie auch gerne informiert bleiben möchten. Und ich wünsche Ihnen eine frohe Vorweihnachtszeit und alles Gute und ein frohes Neues.